Ich wünsche ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Ich freue mich, dass ich in diesem ersten Gottesdienst hier heute predigen darf zu einem, wie ich finde, auch sehr spannenden Thema. Ist die Welt noch zu retten? Oder auf Englisch, Save Our Planet. Das ist ja ein Slogan, den man, seitdem die Friday for Future Bewegung losgelegt hat, sehr oft aus irgendwelchen Schildern auch von Jugendlichen lesen kann. Ich weiß noch, als ich jung war in den 80ern, da war das große Thema Ozonloch. Ich weiß nicht, wer sich an das noch erinnern kann. Das war damals groß in den Medien, das war ein Riesenthema. Ende der 70er hatten die Wissenschaftler das Ozonloch entdeckt, das immer größer wurde. Man hat festgestellt, dass das FCKW wohl anscheinend dafür verantwortlich ist. Dann gab es eine Vereinbarung der Vereinten Nationen, dass man dieses FCKW eben nicht mehr benutzt. Und seitdem hat man, oder ich zumindest, habe von dem Ozonloch nichts mehr gehört. Ich habe neulich nochmal gegoogelt, das Ding gibt es noch. Das wird mal größer und mal kleiner, das hat aber anscheinend wohl nichts mehr mit dem FCKW zu tun. Anscheinend verkleinert es sich auch über die Jahre, es wird noch wohl lange dauern. Aber was damals so ein Riesendrama war, ist heute irgendwie schon wieder von der Bildfläche völlig verschwunden. Und das Thema, was uns heute in der Gesellschaft oder auch weltweit, kann man sagen, beschäftigt, das ist der sogenannte Klimawandel. Ich weiß nicht, wie es euch bei dem Thema geht, wie weit ihr da so drin seid. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht so viel mit diesem Thema beschäftigt. Man kann dem ja nun auch nicht entgehen. Es kommt ja überall in den Nachrichten immer wieder vor. Mich hat es irgendwann auch, muss ich sagen, ein bisschen genervt, dieses ganze Thema, die ganzen Dieselfahrzeuge und was da alles mit dran ist, der ganze Skandal und hier und da. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen im Vorfeld dieser Predigt ein bisschen mehr mit diesem Thema mal auseinandergesetzt, mit diesem ganzen Klimawandel. Und ich muss ehrlich sagen, ich war im Nachhinein verwirrter, als ich es vorher war. Zu diesem Thema. Klimawandel, da wird ja wissenschaftlich unheimlich viel untersucht und man versucht zu forschen, herauszufinden, was jetzt für den Klimawandel eigentlich wirklich verantwortlich ist und wie das alles zusammenhängt. In der Politik spricht man ja von einem globalen Klima. Viele Wissenschaftler sagen, dass es das gar nicht gibt, ein globales Klima. Es gibt nur Klimazonen. Dass sich das Klima über Laufe von Jahrzehnten verändert, ist auch irgendwie jedem klar. Die Frage ist natürlich, wie viel Einfluss hat der Mensch darauf? Und da ist natürlich dieser CO2-Ausstoß, den wir als Industrienation in den letzten 50, 100 Jahren verursachen, anscheinend der ausschlaggebende Punkt. Aber auch da gibt es so viele widersprüchliche Berichte, Untersuchungen und Forschungsergebnisse, bis dahin, dass manche sagen, CO2 ist das ausschlaggebende Element am Klimawandel, während auch viele andere sagen, das ist gar nicht wahr. Der Wasserdampf ist eigentlich die Hauptsubstanz im Treibhauseffekt. CO2 spielt nur eine geringe Rolle und das, was da der Mensch dabei verändert, ist noch wiederum viel geringer. Und dann kommen da auch Schätzungen raus, wo es manche Prognosen gibt, die sagen, dass der Mensch bis zu 50% Einfluss auf den Klimawandel hat. Es gibt aber auch welche, die sagen, der Mensch hat nur 4% Einfluss darauf. Wobei man natürlich sagen muss, dass in der Politik und in den Medien die Meinung stärker vertreten ist, die eher in Richtung 50% geht. Und wenn man sich diese ganzen wissenschaftlichen Berichte dann auch noch durchliest, dann wird natürlich viel prognostiziert, angenommen und vermutet. Und das finde ich auch wieder sehr interessant. Ja, man hat nun mal diese Ergebnisse, aber was letztendlich, welche Auswirkungen das hat, das kann ja letztendlich auch keiner sagen. Da wird vermutet, da nimmt man an, da werden Prognosen diagnostiziert, aber letztendlich kann auch wirklich keiner genau sagen, wo es denn hingeht. Dieses ICCP, ein Gremium, das in den Vereinten Nationen zuständig ist für diesen Klimawandel, das hat auch schon prognostiziert, wann was passiert. Und wenn man mal so ein bisschen die Jahre zurückschaut, diese ganzen Prognosen, die man über die Jahrzehnte angestellt hat, dann merkt man auch, dass die sich immer wieder korrigiert haben. Also auch da sind viele Unstimmigkeiten drin. Und ich muss ehrlich sagen, ich war im Endeffekt doch ziemlich ein bisschen frustriert oder auch konfus, wo ich sage, was kann man denn jetzt davon glauben? Und da merkt man auch, dass die ganzen Diskussionen um den Klimawandel, die sind so vielfältig, die gehen in so verschiedene Richtungen, je nachdem, an welche Forschungsergebnisse man sich jetzt klammert oder je nachdem, was man jetzt glaubt. Und das macht diese ganze Sache ja irgendwie nur noch viel schwieriger. Dass ein Klimawandel stattfindet oder dass sich etwas verändert hat in den letzten Jahren, das ist klar, das kann man messen. Das können wir auch nicht leugnen, aber die große Frage ist, wie viel Einfluss haben wir Menschen nur noch? Können wir wirklich etwas daran verändern? Und wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch nicht die einzigste Problematik, die wir momentan haben. Klar, der Klimawandel ist sicherlich ein großes Thema, das uns beschäftigt momentan, aber selbst der Umweltschutz ist ja auch ein weiteres Thema. Die Verdreckung der Erde, Verklappung von Müll in den Ozeanen, Überfischung der Ozeane, das Wachstum der Erdbevölkerung, wo natürlich dann irgendwann auch Nahrungsmittel und die ganzen Rohstoffe enger werden, die Kriege, die wir momentan haben, es ist ja nicht nur der Klimawandel alleine, sondern ein sehr großes Thema, was diese Erde umfasst. Und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn der ein oder andere in das Jahr 2020 hineinblickt, dass man da schon Zukunftsängste bekommt. Sind wir in der Lage, den Frieden zu halten mit Präsidenten wie Trump, Erdogan und andere Menschen, Männer und Frauen, die in Machtpositionen sind, wo man nie so genau weiß, wo das hintendieren kann? Der ganze Klimawandel, ja, dass wirklich mehr Wüsten entstehen und dass wirklich irgendwann auch in Deutschland eine Trockenheit kommt, wir nicht mehr genug zu essen haben. Sicherlich sind an diesem Thema, da hängen sehr viele Ängste dran. Und ich frage mich so ein bisschen, was hat denn die Bibel zu diesem Thema zu sagen? Nun würde man vielleicht nicht vermuten, bei diesen großartigen Themen, die die Welt beschäftigen, in die Bibel zu schauen. Da geht man natürlich mehr in die Wissenschaft, aber von der Bibel erwartet man vielleicht in dieser Hinsicht überhaupt keine Antwort. Nun muss man dazu sagen, die Wissenschaft, klar, ist gut, ist wichtig. Und wenn man so ein bisschen in die Anfänge der Wissenschaft hineinschaut, dann wird man merken, dass in den Anfängen der Wissenschaft es viele Christen waren, die Pioniere in der Wissenschaft waren. Es gibt viele hochkarätige Namen, die auch heute noch, deren Entdeckung oder Forschungsergebnisse, auf die man sich heute noch beruft, Gregor Mendel zum Beispiel, habt ihr alle im Biologieunterricht gehört, Isaac Newton, Louis Pasteur, man kann diese Reihe fortsetzen mit hochkarätigen Namen von Wissenschaftlern, die alle gläubige Christen waren. Und für die stand Wissenschaft nicht im Widerspruch mit der Bibel. Das große Problem, was wir haben, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die den christlichen Glauben über Bord geschmissen hat, die den Glauben an Gott ablehnt. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Wissenschaft wider. Dadurch wird natürlich auch die Wissenschaft dem christlichen Glauben gegenüber immer feindlicher. Aber in Wirklichkeit widerspricht die Wissenschaft der Bibel nicht. Und ich möchte heute mit euch in die Bibel hineinschauen, was die Bibel eigentlich oder wie die Bibel die Erde sieht, oder auch, was wir zu erwarten haben, wie es mit diesem Planeten eigentlich weitergeht. Und ich möchte euch dazu einen Text oder über einen Text reden heute aus Matthäus 24, aus dem ganzen Kapitel. Das ist ziemlich lang, deswegen werde ich das nicht alles vorlesen, sondern ich werde einzelne Verse daraus nehmen. Im Vorfeld dieser Geschichte heißt es, dass Jesus im Tempel war und Jesus hatte eine scharfe Auseinandersetzung mit den religiösen Leitern der damaligen Zeit, die dort am Tempel gelebt und gedient hatten. Und zwar, wie es auch in der Kirchengeschichte oft war, hat die religiöse Leitung sich mehr auf politische Machtspiele eingelassen, hat die Menschen ausgebeutet finanziell und das hat Jesus sehr scharf kritisiert. Und dann sagt Jesus, als er mit seinen Jüngern den Tempel verlässt, sagt er hier, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir geschickt hat. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter den Flügeln. Doch ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verwüstet und verlassen sein. Jesus spricht hier von dem Tempel. Jesus sagt, der Tempel wird eines Tages wüst und verlassen sein, zerstört. Und das irritiert die Jünger ein bisschen. Dann kommen wir jetzt in das Kapitel 24. Da kommen die Jünger nämlich zu Jesus und stellen ihm diese Frage und sagen, Jesus, hör mal zu, wann passiert denn das? Woran können wir wissen, dass es mit der Welt zu Ende geht? Gibt es ein Zeichen, an dem wir deine Wiederkehr und das Ende der Welt erkennen können? Und dann fängt Jesus an, und da reden wir gleich auch drüber, dann gibt Jesus sozusagen eine Prophetie darüber, wie es mit der Welt weitergeht. Und das Interessante ist, diese erste Prophetie, die Jesus über den Tempel ausgesprochen hat, wir wissen nicht genau, wann Jesus gestorben ist, 30, 33 nach Christus ist Jesus gekreuzigt worden in diesem Rahmen, also da ist auch diese Prophetie, hat dort stattgefunden. Und wir wissen, dass 70 nach Christus die Römer das Land Israel erobert haben und dass sie die Stadt Jerusalem und vor allem den Tempel komplett zerstört haben. Das heißt, 30 Jahre nach dieser Prophezeiung, die Jesus hier gegeben hat, ist das tatsächlich eingetroffen, was Jesus hier gesagt hat. Die Römer haben den Tempel zerstört und erst bis heute nicht wieder aufgebaut. Es gibt nur noch die Klagemauer in Jerusalem, das ist alles, was von dem Ding übrig ist. Und es ist interessant, dass hier am Anfang eine so kurzfristige Prophezeiung in Erfüllung geht, wo Jesus auch mit deutlich macht, dass wenn diese Prophetie sich erfüllt, die in der Geschichte ja ganz einfach nachzuweisen ist, dann wird sich der Rest, was Jesus für die weitere Zukunft prophezeit, über das Ende der Welt, genauso erfüllen. Darin besteht kein Zweifel. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt: Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin der Messias. Damit werden sie viele verführen. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das ist erst der Anfang. Es ist wie bei den Geburtsfeen. Das Interessante ist, was Jesus sagt. Er sagt, erschreckt nicht. Nun, wenn ich das lese, weiß ich nicht, wie es euch geht, aber das schockiert mich schon, wenn Jesus hier sagt, Leute, das, was ihr zu erwarten habt auf dieser Welt, ist, dass es noch mehr Kriege geben wird, mehr Hungersnöte, mehr Naturkatastrophen. Das erschreckt uns doch erstmal. Und dann kommt Jesus hier und sagt interessanterweise, erschreckt nicht. Jesus sagt hier, viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin der Messias. Was heißt denn das? Messias ist ein hebräisches Wort. Das heißt, jemand ist bevollmächtigt oder autorisiert, etwas zu tun. Und der Messias ist im Alten Testament eine Bezeichnung für Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Griechischen benutzt man denselben Ausdruck, da heißt das Christus. Wir sagen ja heute Jesus Christus, das heißt eigentlich nichts anderes als Jesus der Messias, der bevollmächtigt ist, der autorisiert ist von Gott. Und wozu ist Jesus bevollmächtigt? Jesus als Sohn Gottes ist der Einzige, der bevollmächtigt ist, das Chaos in dieser Welt zu beseitigen, einen wirklichen Frieden zu bringen, eine wirkliche Gerechtigkeit auf diese Erde zu bringen. Das kann niemand anders. Und was sagt Jesus hier? Was passiert in diesen letzten Zeiten? Dass politische und religiöse Führer auftreten werden, die von sich behaupten können, dass sie in der Lage sind, das Chaos in dieser Welt zu beseitigen und die Katastrophe in den Griff zu kriegen. Und davon gibt es ja genug. Die gibt es auch heute. Warum wird ein Donald Trump gewählt? Weil er den Amerikanern versprochen hat, dass es wieder Sicherheit gibt, dass es Wohlstand gibt, dass er die Mauer bauen kann, damit keine Flüchtlinge in Land kommen, damit der Wohlstand der Amerikaner gesichert ist. Er hat ihnen doch genau das versprochen. Darum hat man ihn gewählt. Egal wie fragwürdig sein Charakter ist. Er hat genau das gemacht, was Jesus hier vorausgesagt hat. Er ist einer von diesen Menschen, die sich als Messias verkaufen. Jesus sagt, ihr werdet davon hören, dass es Kriege gibt und Kriegsgefahr. Ich weiß nicht, wie viele Konflikte es gerade auf der Erde gibt, bewaffnete Konflikte. Ich denke, dass es zwischen 30 und 40 Länder sind, in denen momentan gekämpft wird. Daneben sind nicht erwähnt die ganzen Konflikte in den Slums dieser Welt, wie zum Beispiel Nairobi, Rio de Janeiro, wo es wahnsinnig hohe Kriminalitätsraten, Unsicherheiten gibt, wo Gangs sich bekriegen, wo das Leben unsicher ist. Das ist eine Tatsache. Interessant ist an diesem Zeichen, dass es Kriege ja schon immer gegeben hat. Ist ja nicht so, dass die Kriege erst in diesem Jahrhundert gibt, sondern die hat es ja schon immer gegeben. Ist also ein merkwürdiges Zeichen, was Jesus hier eigentlich benutzt. Aber was interessant ist, dass in unserer heutigen Zeit weitaus mehr Menschen sterben als in den Kriegen früher. Damals haben die Menschen sich mit Schwertern geprügelt und abgestochen. Das war auch schlimm genug, keine Frage. Auch da sind viele Menschen umgekommen. Aber wenn wir allein das letzte Jahrhundert hineinschauen, wie viele Millionen von Menschen dort gestorben sind, das hat man wahrscheinlich in den 500 Jahren davor nicht hingekriegt. Das heißt, durch die ganze Technologie und die Waffen werden Kriege natürlich immer schlimmer und fordern erheblich mehr Opfer. Jesus sagt, dass es Hungersnöte geben wird. Hungersnöte hat es auch schon immer gegeben. Auch in der Bibel, zu Zeiten von Abraham gab es schon Hungersnöte. Und auch heute gibt es in vielen Teilen der Welt Hungersnöte. Natürlich auch in Ländern, zum Beispiel in der Sahara-Gegend, wo es nun mal eigentlich sehr trocken ist, aber nicht nur in den Ländern. Es gibt auch in vielen Ländern, wo eigentlich man keinen Hunger leiden muss, Hungersnöte, weil es entweder Krieg gibt oder weil es korrupte Regierungen gibt. Oder wenn wir nach Europa schauen, in den Ostblock, auch dort gibt es sehr starke Armut, einfach weil die Wirtschaft unten ist. Menschen leiden, vor allen Dingen in der dritten Welt. Und warum leiden sie denn? Weil die Güter letztendlich ja ungerecht verteilt sind. Weil die Industrienationen, zu denen wir als Deutschland ja auch gehören, diese Länder ausbeuten. Wenn ihr morgens euren Tee oder Kaffee trinkt, wo kommt denn der her? Ich sage nicht, dass ihr den nicht trinken dürft, aber wo kommt der her? Der wird hier ja nicht angebaut, der kommt aus den dritten Weltländern. Wenn ihr Apfelsinen zu Weihnachten genießt, was ja super lecker ist, ich liebe diese Dinger, ja, wo kommen die denn her? Aus den dritten Weltländern. Guckt euch euren Esstisch mal an, wenn ihr euer Frühstück habt, euer Mittagessen, wo vieles von dem, was ihr kocht, eigentlich herkommt. Vieles davon kommt nicht aus Deutschland. Der Grund, warum in vielen Ländern Menschen Hunger leiden, ist nicht, weil das Klima dort zu trocken ist, sondern weil die Nahrungsmittel und das, was die Erde uns gibt, nicht gerecht verteilt ist. Und darum gibt es auch heute noch in vielen Ländern Hungersnöten. Und der dritte Punkt, was Jesus sagt, sind Erdbeben. Ich habe auf dem Internet eine Website gefunden, da kann man nachlesen, wie viel Erdbeben es in den vergangenen 14 Tagen gab, in welchen Stellen der Erde und in welcher Intensität. Fand ich sehr interessant. Ich habe es nicht genau durchgezählt, aber ich glaube, es waren über 300. Hat mich ein bisschen erschrocken. Viele davon waren ein bisschen kleiner, manche auch sehr extrem. Aber es wurde gesagt, dass die stärksten Erdbeben tatsächlich in den vergangenen Jahrzehnten passiert sind. Natürlich auch mit mehr Toten, was zum Teil auch damit zusammenhängt, dass viele Städte eben in solchen Erdbebenzonen gebaut werden und durch die ganze Landflucht oder dass Menschen in die Stadt ziehen, natürlich auch mehr Opfer kommen. Und auch da merken wir, dass da plötzlich etwas zunimmt. Jesus sagt, das sind die ganz normalen Zeichen. Und jetzt treten Messiasse auf. Menschen, politische, religiöse Führer, die beanspruchen, dass sie die Erde in den Griff kriegen. Und Jesus sagt ganz klar, lasst euch nicht in die Irre führen. Weil der Mensch diese Problematiken, die Kriege, die Konflikte, die wirtschaftliche Ungerechtigkeit, das wird kein politischer Führer, das werden auch wir als Menschen nicht in den Griff kriegen. Und ich glaube auch, dass wir dieses ganze Klimaproblem, wenn wir Menschen wirklich dafür mitverantwortlich sind, dass wir es nicht in den Griff kriegen werden. Und wir werden letztendlich an unserem eigenen Egoismus und an unserer eigenen Habgier scheitern. Das ist die Prognose, die die Bibel stellt. Deswegen werden wir es nicht hinkriegen. Und darum wäre es falsch, wenn wir Politikern oder auch religiösen Führern hinterherrennen, Menschen, von denen wir etwas erwarten, dass sie die Probleme dieser Welt in den Griff kriegen. Das heißt nicht, dass wir als Christen passiv sein sollen. Das entbindet uns nicht von unserer Verantwortung, uns für die Welt einzusetzen, für eine Nachhaltigkeit. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Und da ist die Bibel auch sehr deutlich. Aber es geht letztendlich darum, dass wir uns bewusst machen, dass wir die Problematiken dieser Welt, der Umweltzerstörung und der Kriege und Konflikte und der wirtschaftlichen Unfairness, kann man sagen, dass wir das nicht in den Griff kriegen werden. Und auch kein Politiker. Und Jesus sagt, das sind die Anzeichen dafür, dass es mit der Welt zu Ende geht. Und dann gibt Jesus uns einen zweiten Punkt, woran man das noch erkennen kann. Und dieser Punkt bezieht sich nicht auf die Welt, sondern er bezieht sich auf die Gemeinde. Da sagt Jesus nämlich, dann wird es passieren, dass man euch bedrängen, misshandeln und töten wird. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Viele werden sich von mir abwenden. Sie werden einander verraten und sich hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird auch die Liebe bei den meisten erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wir müssen uns bewusst machen, dass Jesus hier nicht über die Welt spricht. sondern Jesus spricht hier über seine Gemeinde. Er spricht über euch, über Christen. Weil oft ist es nämlich immer so, dass wir Christen unseren Gemeinden sagen, ja, die Welt wird immer schlechter. Die Menschen um uns herum werden immer schlechter. Aber das ist nicht das, was die Bibel hier sagt. Jesus sagt, dass in der letzten Zeit auch die Gemeinde massiv attackiert wird und massiv Federn lässt. Einmal Verfolgung. Wenn man Open Doors glaubt, ist die Christenverfolgung heute so stark wie nie zuvor. Das mag sein. Natürlich sind die Christen nicht immer die einzige Minderheit, die in manchen Ländern verfolgt werden. Auch Muslime werden in manchen Teilen der Welt verfolgt. Aber die stärkste verfolgte Gruppe sind Christen in der Welt. Das ist Tatsache. In vielen Ländern werden Christen ins Gefängnis geschmissen, einfach weil sie Christ sind. Christen ist es nicht erlaubt, öffentlich ihren Glauben zu teilen. Viele Christen haben Nachteile dadurch, weil es gerade kurz vor Weihnachten aus dem Sudan zurückgekommen. Wenn du Christ bist, kriegst du keine Arbeit. Dir gibt keine Arbeit im Sudan, wenn du Christ bist. Es sei denn, du bist Muslim. Du kannst dich zum Muslim konvertieren, dann kriegst du Arbeit, ansonsten nicht. Und viele Christen putzen dann nachts irgendwelche Krankenhäuser für geringe Löhne, die nicht einmal ausreichen, um die Miete für ihre Häuser zu bezahlen. Das ist Realität in vielen Ländern. Und dann sagt Jesus hier, falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen. Das heißt, es wird viele falsche Lehren geben. Und auch da merken wir, welchen Einfluss heutzutage falsche Lehren haben. Diese ganze liberale Theologie, die an den Universitäten in Deutschland, der Welt gelehrt wird. Wo davon gesprochen wird, dass alle Menschen sowieso in den Himmel kommen, egal was man macht. Wo alles auf die Liebe Gottes reduziert wird. Gott, der alle Menschen lieb hat, und du kannst noch so ein schlimmer Mensch sein, aber du kommst einfach in den Himmel, weil Gott ist ja die Liebe. Das ist Quatsch, das ist Blödsinn, das steht nirgendwo in der Bibel. Das Wohlstandsevangelium, das in Deutschland nicht so stark, aber in vielen Teilen der Welt unheimlich großen Schaden anrichtet, wo Menschen sich nur nach Gott ausstrecken, weil sie Segnung haben wollen, weil sie Erfolg wollen haben im Beruf, weil sie wollen, dass Gott sie vor Unheil beschützt, aber kein Interesse an Gott selbst haben. Oder auch diese ganze Debatte um die Evolutionstheorie. Auch da gibt es viele Vertreter der Atheismus. Das ist keine Wissenschaft, das ist eine Ideologie. Das ist auch eine Irrlehre, die Menschen in die Irre führt. Und wie oft merken wir auch, dass in den Gemeinden das mittlerweile Einzug erhält, dass viele Christen nicht mal mehr in der Lage sind, daran zu glauben, dass Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat. Wo Christen anfangen zu glauben, dass Gott die Welt in Evolution geschaffen hat, wovon die Bibel überhaupt nichts sagt. Und plötzlich merken wir, dass wir anfangen, das Wort Gottes anzuzweifeln. Wir nehmen das nicht mehr ernst. Und wenn wir da schon anfangen im Schöpfungsbericht, wo fangen wir dann an, noch an dem Wort Gottes rumzudoktern und puzzeln uns das zurück, wie wir es gerade brauchen? Und das hat dann fatale Auswirkungen auf unseren Lebensstil als Christen. Und das sagt Jesus ja auch hier. Er sagt, die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen. Und die Liebe wird bei den meisten erkalten. Hier spricht Jesus über Christen. Das heißt, es hat fatale Auswirkungen auf den Lebensstil. Was meint Jesus damit? Ich möchte euch einfach mal einen kurzen Text aus dem 2. Timotheus vorlesen. Ich glaube, Paulus beschreibt das ganz gut. Und ich glaube, da kann manch einer sich auch drin wiedererkennen. Paulus schreibt hier zu Timotheus im 2. Timotheus 3. Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimm sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtorisch und eingebildet. Sie werden Gott und Menschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen und haben von nichts mehr Ehrfurcht. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Sie sind leichtsinnig und werden vom Hochmut verblendet. Sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Und das ist ein Lebensstil, von dem man sagen kann, dass viele Christen genauso ein Lebensstil an den Tag legen, wo wir merken, dass wir uns von den Menschen um uns herum gar nicht mehr unterscheiden. Jesus sagt, das ist ein Zeichen, dass das Ende nahe ist. Dann gibt es noch ein drittes und letztes Zeichen, wo Jesus sagt, wenn ihr aber das Scheusal der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel geredet hat, am heiligen Ort stehen seht, wer das liest, der merke auf,
Dann sollen die Einwohner Judas in die Berge fliehen. Wer auf seiner Dachterrasse sitzt, soll keine Zeit damit verlieren, noch etwas aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr zurücklaufen und seinen Umhang zu holen. Wenn ihr aber das Scheusal der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel geredet hat, am heiligen Ort stehen seht, wer das liest, der merke auf, dann sollen die Einwohner Judäas in die Berge fliehen. Dieses dritte Zeichen ist ein Zeichen, das in Israel stattfinden wird. Jesus spricht hier von dem Scheusal der Verwüstung. Er bezieht sich auf eine Prophetie auf dem Alten Testament. Die Bibel spricht hier von dem sogenannten Antichristen, wie Johannes ihn im Neuen Testament nennt, oder den Mann der Gesetzlosigkeit, wie Paulus ihn nennt. Da möchte ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen, das sprengt den Rahmen, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Aber wichtig ist, dass es einen Mann geben wird, von dem Paulus sagt, dass er alle Religion abschaffen wird, dass er sich selber zum Gott erhebt und dass Menschen diesen Mann anbeten werden. Und er wird die Christen noch massiver verfolgen. Das, sagt Jesus, ist das dritte und letzte Zeichen. Und dann sagt Jesus, und jetzt kommen wir zu dem, was mit der Erde passiert. Unmittelbar nach dieser schrecklichen Zeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte des Himmels aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit von den Wolken her kommen sehen. Dann wird er die Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden, um seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen und von allen Enden der Welt zusammenzubringen. Jesus macht deutlich, dass diese Welt, diese Erde, völlig zerstört wird, völlig vergeht in dem Moment, wo er wiederkommt. Diese Erde, um eine Antwort auf das Thema dieser Predigt zu geben, kann der Mensch nicht retten. Gott hat die Welt geschaffen, er hat sie ins Leben gerufen und er wird sie auch abschaffen. Das mag uns im ersten Moment erschreckend erklingen, weil wir daran denken, meine Güte, dann verlieren wir alles. Das Haus, das ich gebaut habe, für das ich 40 Jahre einen Kredit abgearbeitet habe, auf einmal weg. Meine Modellautosammlung, alles verschwunden, da wo mein Herz dran hängt, weg. Klar, man verliert geliebte Menschen, wenn man daran denkt, das ist natürlich sehr erschreckend, klar. Dieser Gedanke mag uns zunächst erschrecken, dass die Erde vergeht, aber letztendlich, was vergeht denn mit der Erde noch? Diese ganze Ungerechtigkeit in dieser Welt wird vergehen. Diktaturen und Kriege, die wir Menschen nicht beseitigen konnten, werden ein Ende haben. Endlich. Das ganze Leid, die ganze Not dieser Welt wird auch vergehen. Die Boshaftigkeit in dieser Welt wird vergehen. Mobbing, Missbrauch, Ausbeutung, alles das wird vergehen. All das, was unser Leben so schwer macht, all das, was uns verletzt, alles das wird mit dieser Erde weggehen. Und darum ist es eine gute Nachricht. Weil nämlich Jesus Christus wiederkommt und mit seinem Wiederkommen wird er für Gerechtigkeit sorgen. Endlich mal. Eine Gerechtigkeit, die wir so vielen Menschen schuldig geblieben sind, trotz unseren Gerichten. Jesus Christus, wenn er kommt, wird er für Gerechtigkeit sorgen. Und diese Wiederkunft Jesu ist ja etwas, was in der Bibel total positiv beschrieben wird. Die Bibel sagt, dass wenn Jesus kommt, dass wir einen neuen Körper bekommen. Das heißt, unser jetziger Körper, der zerfällt, der älter wird, der stirbt, der krank wird, der verletzbar ist. Wir werden einen neuen himmlischen Körper bekommen. Ich stelle mir das manchmal so vor, wenn ich draußen bin am Arbeiten und ich habe meine Klamotten an und es regnet und ich bin nass und ich bin total verdreckt von der Arbeit auf dem Hof und dann komme ich rein, dann nehme ich eine saubere Dusche und dann ziehe ich mir frisch gewaschene Klamotten an. Das ist so ein gutes Gefühl. Und ich glaube, so wird das auch sein, wenn wir Menschen einen neuen Körper bekommen. Wenn wir diesen alten Körper, der so zerschunden ist von Krankheit und von Alter und von Begrenzung und von Leid, wenn wir den ablegen können und diesen neuen himmlischen Körper bekommen. Wenn Jesus kommt, sagt uns die Bibel, der Prophet Maleachi beschreibt das, dass wir heil werden, dass unsere Seele, die diesen neuen Körper bekommt, dass die Seele heil wird. Von all den Verletzungen, die wir unser ganzes Leben als Christen mit uns durch diese Welt schleppen. Manch einer, der Missbrauchserfahrungen hat, der sein Leben lang darunter leidet, In dem Moment, wo Jesus wiederkommt, wirst du zu 100% heil. Die Verletzungen, die Menschen dir zugefügt haben, unter denen du leidest, weil du nicht mehr vertrauen, nicht mehr lieben kannst. In dem Moment, wo Jesus wiederkommt, 100%ige Heilung, du wirst heil. Du bekommst einen neuen Körper und du wirst heil in deiner Seele. All die Verletzungen, all der Schmerz, alles das ist endgültig weg. Es belastet dich nicht mehr. Es beeinflusst dich nicht mehr. Und darum ist das Wiederkommen Jesus ein freudiges Ereignis, auf das Christen ihr Leben lang warten und gewartet haben in der Vergangenheit. Und darum braucht uns auch nicht erschrecken, dass es mit dieser Welt zu Ende geht, weil die Hoffnung letztendlich steckt nicht darin, dass wir den Klimawandel doch irgendwie noch abwenden können oder dass wir Frieden auf dieser Welt kriegen. Das schaffen wir nicht. Das ist eine fehlgeleitete Hoffnung. Und darum sagt Jesus, lasst euch nicht irreführen von diesen ganzen Stimmen. Die Hoffnung liegt alleine in Jesus Christus. Die Welt ist nicht zu retten. Das Einzige, was zu retten ist, das sind wir Menschen. Und genau darum ist Jesus Christus in diese Welt gekommen. Nicht um die Erde zu retten. Nicht um ein neues politisches System zu bringen. Nicht um den Klimawandel noch aufzuhalten. Deswegen ist Jesus nicht gekommen. Er ist gekommen, um dich von deiner Schuld und von deiner Sünde zu erlösen, die dich von Gott trennt. Die Sünde, die dafür mitverantwortlich ist, dass wir habgierig und egoistisch mit dieser Welt umgehen und sie ausbeuten und zerstören. Aber die Sünde, die sich nicht in unserer Beziehung zu unserer Welt auswirkt, sondern auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Die zu all den Streitereien und Konflikten führt, denen wir tagtäglich auseinandergesetzt sind. Jesus ist gekommen, um uns von dieser Macht der Sünde zu erlösen. Und das hat er gemacht, indem er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Und durch den Glauben an Jesus und durch die Annahme der Vergebung von Gott können wir ein neues Leben erhalten. Und damit bekommen wir auch diese Hoffnung, dass wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt, wir dieses neue Leben bekommen in der Gegenwart Gottes, in einem neuen Körper, mit einer geheilten Seele, in einer neuen Welt, wie es in Offenbarung 21 heißt, in der es kein Leid und kein Krieg und keine Sünde und keine Schuld mehr gibt. Das ist die Hoffnung, die wir Menschen haben und es ist die einzige, eine andere gibt es nicht. Alles andere sind falsche Messiasse, die etwas vortäuschen, was sie uns niemals geben können. Kein religiöser Führer und kein Politiker und auch keine Vereinten Nationen werden es hinkriegen, diese Welt zu dem Ort zu machen, zu dem Gott es sich eigentlich gedacht hat. Die Macht der Sünde steht uns im Weg und die steckt in uns allen drin. Das heißt nicht, und das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, entbindet uns nicht von der Verantwortung, uns um unsere Welt zu kümmern. Gott hat ganz am Anfang, als er den Menschen geschaffen hat, ihnen einen Auftrag gegeben, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren, über die Erde zu herrschen im Sinne Gottes und sie nicht auszunutzen und auszubeuten. Natürlich ist es unsere Pflicht als Christen, verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen. Aber es ist nicht das Thema, was uns beschäftigen sollte. Sondern was Jesus sagt, ist, dass es darum geht, dass wir diese lebendige Hoffnung haben, die in ihm, dem Sohn Gottes, begründet ist. Und darum sagt Jesus ganz am Schluss mit einem Gleichnis, und das möchte ich aus Markus nehmen, das finde ich sehr schön. Da sagt Jesus nämlich hier, es ist wie bei einem Mann, der verreist. Er verlässt das Haus und überträgt seinen Sklaven die Verantwortung. Jedem teilt eine Aufgabe zu. Dem Türhüter schärft er ein, besonders wachsam zu sein. Und darum seid auch ihr wachsam. Ihr wisst ja nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend, mitten in der Nacht, beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Sorgt dafür, dass er euch nicht im Schlaf überrascht. Was ich euch hier sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Diese ganze Debatte um den Klimawandel soll uns nur an eins erinnern. Dass wir wachsam sein müssen für die Wiederkunft Jesu. Jesus wird wiederkommen. Daran lässt sich nichts rütteln. Er wird wiederkommen. Und das Entscheidende ist, dass wir als Christen wach sind, dass wir vorbereitet sind, dass wir durch unser Leben, unser Glauben vorbereitet sind auf die Wiederkunft Jesu. Und weil wir diese Hoffnung in Jesus Christus haben, sagt Jesus auch, brauchen wir nicht erschrecken. Wenn wir von Kriegen hören, von Erdbeben, von Hungersnoten, von Naturgewalten, das braucht uns als Christen nicht erschrecken. Weil wir in Jesus Christus eine Hoffnung haben, die weit über diese Erde, über diesen Planeten und das Universum hinausgeht. Diese Erde ist nicht zu retten. Was zu retten ist, das bist du. Und die Frage ist, bist du gerettet? Hast du diese lebendige Beziehung zu Gott, dass du weißt, dass du zu Jesus Christus gehörst? Hast du diese Hoffnung, dass du wissen darfst, wenn Jesus wiederkommt, bin ich dabei? Und auch die Herausforderung an uns Christen heute, leben wir als wachsame Christen? Worin unterscheiden wir uns von dem Rest der Welt? Wo bestimmt diese Hoffnung von der Wiederkunft Jesu unser Leben? Und mit der Herausforderung schicke ich euch in das neue Jahr 2020. Gott segne euch. Amen.